Hallo und herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast. Dies ist die erste Ausgabe, eine Premiere und deshalb an dieser Stelle eine kurze Vorstellung, was euch hier künftig erwartet. Das Immobilienunternehmen Gabe, in Hamburg zu Hause und europaweit aktiv, wird von vielen spannenden Menschen geprägt. Kollegen, Mieter, Investoren, Geschäftspartner oder die Referenten auf unserer jährlichen Vordenker-Konferenz. Immer wieder laufen mir Persönlichkeiten über den Weg, die in ihrem Werdegang und ihrer Motivation inspirierend sind. Macher und Vordenker, die künftig in diesem Podcast zu Wort kommen sollen. Ich bin Steffen Otig und freue mich darauf, euer Gastgeber zu sein. In der ersten Ausgabe darf ich hier im Studio im Hotel Tortue im Herzen Hamburgs eine Kollegin begrüßen. Sie ist sozusagen die Innenministerin von Gabe und hatte einen alles andere als geraden Weg in diese berufliche Aufgabe. Herzlich willkommen, Andrea Agruso.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Andrea, vielleicht könntest du uns zunächst kurz erzählen, was du bei Gabe machst.
Ja, ich glaube, du hast es schon gesagt. Ich bin die Innenministerin bei Gabe Industrial. Ich habe Verantwortung für die Bereiche, die insbesondere für das Bestandsmanagement zuständig sind, aber auch Finanzen und auch das Wichtige heutzutage, was überall diskutiert wird, IT und Digitalisierung. Das sind die drei Bereiche und natürlich schaue ich auch rechts und links, weil das für das Innenministerium, wenn ich das so sagen darf, auch sehr wichtig ist.
In deiner Vita stehen Jahre als Fondsmanagerin bei der DK und bei CBRI, wo du auch Finanzchefin warst. Du hast einen Abstecher in die Hotelbranche gemacht. Da erzählen wir später nochmal darüber, bevor du zu Gabe gekommen bist. Aber lass uns jetzt mal ganz von vorn anfangen. Du stammst aus der Tschechoslowakei und dabei eher aus der Slowakei. Und du hast die Wende mit 17 Jahren erlebt, das Ende des Kalten Krieges. Wie hast du denn deine Kindheit und deine Jugend erlebt in diesem kommunistischen System?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und das stellen mir auch häufig die Menschen, weil sie interessiert sind, dann zu hören, wie es damals war. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Person bin, das richtig zu beantworten, aber wie das für mich war. Ich habe in einer sehr privilegierten Familie bin aufgewachsen. Privilegiert in dem Sinne, dass wir mit meinen Eltern dank des Berufes meines Vaters sehr viel gereist sind. Insofern dürfte ich schon als Kind sehr schnell und sehr viel vergleichen. Vergleichen das, was ich in der Tschechoslowakei gesehen habe, mit dem, was ich woanders gesehen habe. Und habe ich gelernt, dass manche Prinzipien, die uns jeden Tag in der Schule wiederholt wurden, nicht so wirklich in dem Leben auch so existieren. Wir waren privilegiert. Auf der anderen Seite war das für uns Kinder nicht so einfach, weil wir sehr schnell lernen müssten, welche Wahrheiten wir erzählen dürfen und welche nicht.
Also dieses zwei Wahrheiten wer das nicht erlebt hat, der wird das dann schwer haben. War denn dein Vater eher so eine prägende Figur in der Zeit oder gab es da andere Menschen?
Also die Eltern sind gewissermaßen immer prägend, aber für mich war das tatsächlich mein Großvater. Er hatte Zeit, er hatte Interesse, er hatte Begabung, er hat sich mit 60 Jahren entschieden, dass er jedes Jahr seines Lebens einem Thema widmet, ob das Medizin ist, Reisen oder Botanik oder Sprachen, egal. Also, und was mir an ihm unglaublich gefallen hat, dass er sehr, sehr tief in die Sachverhalte ging. Er hat einfach sich damit auseinandergesetzt und das war nie oberflächlich. Und das hat mich sehr beeindruckt. Er hat, wie gesagt, viel Zeit für uns gehabt, hat uns Kindern ganz viel beigebracht und ich glaube, das prägt mich auch noch bis heute ein bisschen, genau diese Lust nach, das alles, was ich mache, einfach gut zu machen und tief zu machen und nicht nur oberflächlich.
Und wie hast du denn so dann die Zeit des Umbruchs erlebt? Hat dich das eher dann verunsichert oder hieß es dann plötzlich, jetzt können wir Gas geben?
Beides, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war 17, wie du gesagt hast. Ich war 17 und Wir haben ja unglaubliche Chancen gesehen. Die notwendige Veränderung war spürbar. Es war einfach, wenn ich das so salopp sagen kann, sehr stickig im Land. Man müsste wirklich ein bisschen mehr freien Atem bekommen. Und wir waren als Studenten unglaublich engagiert und mit absoluter Leidenschaft dabei. Unsere Eltern und Großeltern, muss ich sagen, haben uns ab und zu auch entschleunigt, weil sie gesehen haben, was 68 passiert ist. Und wenn man sich die zwei Zahlen anschaut, 68 und 89, es reicht nur, die zwei Zahlen auf den Kopf zu drehen und sie sind gleich. Und 68 ging das schon einmal schief. Und deshalb haben sie uns vor vielen Sachen vorgewarnt, aber das Enthusiasmus und die Freude auf das Neue war einfach größer. Und ich bin froh, dass ich das erleben durfte und dass ich das auch in dem Alter wahrnehmen konnte, wo es viel bleibt, weil das prägt einen an, auch natürlich.
Gab es oder gibt es etwas, was du aus der Zeit des Sozialismus möglicherweise vermisst?
Kurze Antwort, nein. Vermisse ich nicht. Ich habe schon davor vieles gesehen. Ich habe mich danach entschieden, auch Land zu wechseln. Und was man über Sozialismus immer sagt, dass da dieser Zusammenhalt sehr, sehr gut war. Ich glaube, das kann man in jedem Land haben. Das kommt darauf an, wie man auf die Leute zugeht, wie man selber ist. Also ich vermisse gar nichts.
Nein. Also ich fühle mich so ein bisschen daran erinnert, wenn du es erzählst, ich komme aus der ehemaligen DDR, dass es eigentlich manchmal fast eine ähnliche Erlebniswelt ist, ja. die man da hat, obwohl halt dann eben in der Tschechoslowakei dann auch noch der Sonderfall hinzukam, also die DDR ging dann in der Bundesrepublik in einem großen gemeinsamen Deutschland dann über, aber dein Vaterland sozusagen hat sich getrennt. Wie hast du das denn erlebt?
Damit hatte ich tatsächlich zu kämpfen. Ich war immer davon überzeugt und bin davon auch jetzt überzeugt, dass gemeinsam man mehr schaffen kann. Ich fand, dass wir gemeinsam als Land auch deutlich mehr Power hatten. Ich verstehe die Gründe dafür, dass man entschieden hat, wir sind doch sehr unterschiedlich und jedes Land sollte eigenen Weg gehen. Die Art und Weise, wie es passiert ist, war sehr speziell. Da haben sich zwei Premiers, also Premier der Slowakei und Premier von Tschechischen Republik, der gleichzeitig auch Premier der Tschechoslowakei war, einfach mal zusammengesetzt am Wochenende und haben beschlossen, das geht so nicht mehr weiter. Wir werden separate Wege gehen, ohne die Leute zu fragen. Und dann fing das Ganze an. Also nicht nur die Veränderung schon, was mit dem Mauerfall, was in Deutschland war oder in DDR, bei uns hieß es sanft eine Revolution, weil das sehr sanft ging, weil die Nation, also die Umwandlung einfach mal ohne Gewalt durchgeführt wurde. Aber dann ging es die Trennung, so wie eine Scheidung. Wer nimmt was und warum? Und da ging es nicht nur um die Werte, da ging es auch um die Namen und welche Firma bei welchem Land landet. Also eine unglaubliche Komplexität und ich habe das lange, wirklich auch 10 Jahre lang war ich davon überzeugt, dass das kein guter Weg war, keine gute Entscheidung. Ja, man muss es aber akzeptieren.
Du bist ja aber dann in der Slowakei geblieben erstmal. Wie ging es denn für dich dann nach dem Ende des Kalten Krieges und nach der Trennung von Tschechien und Slowakei dann weiter?
Ja, also ich gehe noch mal ein Stückchen zurück, weil die Trennung war Anfang 90er Jahren. Wie gesagt, ich war in meinem Abiturjahr, als gerade Mauerfall war oder die Mauer fiel. Und dürfte mich natürlich entscheiden, was ich nach dem Gymnasium machen möchte. Und durch die Reisen mit meinen Eltern habe ich davon geträumt, dass ich zwei Sprachen studiere. Und das ist Englisch und Arabisch. Und habe ich auch mich beworben. Und in der Tschechoslowakei damals war das so, dass man als Student in einem Gymnasium nur eine Application, wie sagt man das auf Deutsch?
Eine Bewerbung.
Eine Bewerbung, nur eine Bewerbung schicken konnte oder dürfte. Und mein Klassenlehrer war sehr unzufrieden mit meiner Wahl, weil er sagte, das ist eine Verschwendung meines Talentes und hat tatsächlich ganz heimlich mir erlaubt, eine zweite Bewerbung zu schicken, also an eine zweite Uni parallel. Dabei auch noch relativ viel riskiert, auch wenn schon alles in Umbruch war. Und ja, und so ist es dann am Ende passiert, dass ich anstatt Englisch und Arabisch halt International Management studiert habe.
Also manchmal prägen doch Zufälle das Leben, das ist unglaublich.
Ja, das ist richtig. Manchmal hat man auch Glück, manchmal öffnen sich auch viele Türen, man muss es nur sehen und dann Mut zu haben, auch reinzugehen.
Und du hast dann deinen Berufsweg in der Slowakei begonnen, nehme ich an, nach dem Studium dann, wie ging es dann weiter?
Genau, ich habe in der Slowakei angefangen, nach dem Studium, wir waren tatsächlich der erste Jahrgang nach dem, also nach in der neuen Situation, was die kompletten 10 Semester studiert hat. Also wir waren
also halb
die,
Chaos und halb normales
richtig,
Leben.
Richtig, genau. Ne? Und wir waren ja für viele internationalen Firmen, die damals in die Tschechoslowakei kamen oder dann war das schon die Slowakei. Wir hatten viele Möglichkeiten gehabt. Und ich habe mich dann entschieden für tatsächlich für KPMG, will ich keine Werbung machen, aber für eine große Beratungsgesellschaft und da nicht im Bereich Audit, Wirtschaftsprüfung, ich habe mich entschieden für Steuern und Mergers and Acquisitions, weil das sehr anspruchsvoll war. Ich hatte auch wieder Glück, aber auch da hat sich eine Tür geöffnet. Gerade in dem Jahr, wo ich mich beworben habe, hat der damalige Managing Partner der Einheit in der Slowakei entschieden, ein Talentenprogramm zu eröffnen. Der Name war Pyramide oder Pyramid auf Englisch. Und ich war eine der 10 Talente, die reingenommen wurden, mit dem Ziel, uns wirklich bis zum Position Partner zu bringen.
Warum hast du dann im Alter von 29 Jahren die Slowakei verlassen?
Ja, gute Frage, ne? Wenn man so eine Karriere vor sich hat. Ist tatsächlich war das, wie das so im Leben ist, ist es die Liebe, die einen dazu bringt, dass man bereit ist, vieles zu verändern. Ich war tatsächlich sehr, sehr kurz vor Nominierung auf eine Partnerposition und dann habe ich mich entschieden, nach Deutschland umzuziehen. Ich habe in der Slowakei meinen, also von damaliger Zeit zukünftigen Ehemann getroffen. Er ist ein Deutscher und er lebte dann eigentlich ein Jahr schon in Frankfurt. Wir haben uns alle 2 Wochen gesehen und die Liebe und dann natürlich auch die Beschleunigung. Ich wurde schwanger und hatte auch mich entschieden, okay, jetzt ist die Zeit, dass wir zusammenkommen und dass wir uns entscheiden, wo gehen wir hin. Und die Wahl fiel dann auf Deutschland.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hast dich nach dem Ende des Kalten Krieges hast du aufs richtige Pferd gesetzt. Du warst in einer Boombranche dann eben gewesen bei KPMG. Auf dem Weg zum Partner und bist dann in ein anderes Land mit einer anderen Sprache und hast nochmal ganz von vorn sozusagen angefangen.
Ja, so kann man das zusammenfassen.
Wie ging es denn dann in Deutschland dann eigentlich dann los?
Es war schwer. Es war für mich persönlich sehr, sehr schwer.
Wie ist es auch ohne die Sprachkenntnisse eben? Das Richtig. Kann ich mir ganz schwer vorstellen. Richtig. Hast du innerhalb von einem Jahr dann Deutsch gelernt?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe die ersten 2 bis 3 Jahre mit meinem Mann nur Englisch gesprochen. Ich war ja auch das erste Jahr zu Hause. Ich hatte kleines Kind, meine Tochter. Und ich habe aber sehr schnell festgestellt, wenn du dich integrieren möchtest, wenn du Netzwerk aufbauen möchtest, wenn du deinen Platz finden möchtest, wenn du dich zu Hause fühlen möchtest, musst du die Sprache lernen. Und seltsamerweise habe ich aber dann ein Angebot bekommen bei einem großen Asset Management Haus, weil sie genau so eine Person gesucht haben, die, sag ich mal, die osteuropäische Kenntnisse hat. Die Firma hat gerade mal ein halbes Jahr zuvor ein Riesenportfolio in Tschechien, Ungarn, Slowakei und Polen gekauft und es war in totalem Chaos und die haben mir dann angeboten, bei denen anzufangen, egal ob ich Deutsch spreche oder nicht. Und dann war Lernen der Sprache einfach beim Doing im Büro. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen Sprachtalent. Es ging beim Arbeiten relativ schnell und nach einem Jahr konnte ich dann schon eine Teamleitung übernehmen.
Hattest du manchmal Angst, dass du dir zu viel zumutest?
Nein, hatte ich nicht. Es war, ich wusste, warum ich das tue. Ich wusste, dass ich das auch brauche und ich habe das gebraucht für mein eigenes Gefühl. Ich wollte mich wirklich wohlfühlen.
Ja. Aber nochmal sozusagen noch mal von wieder anfangen. Also ich betone es nochmal, vom Weg zum Partner wieder zu Associate. Was ging da in dir vor? Das würde ich gerne mal hören.
Das war genau der Punkt. Also die Sprache war noch nicht so schwierig, das ging relativ schnell. Aber sich wirklich vorzustellen, dass ich fast von Partnerposition hin wieder so eine, das war eine der ersten Worte, die ich gelernt habe, Sachbearbeiterin, wieder zurückzugehen, das war schon hart. Ich wusste, dass ich mehr kann. Du hast um sich viele andere Menschen, die deutlich weniger Erfahrung haben. Aber ich war dankbar, Das war nicht einfach, aber ich war dankbar, weil ohne Sprache irgendwo einen Job zu finden, was nicht gerade wirklich eine manuelle Arbeit ist, das war mir sehr viel wert.
Du kommst in ein neues Land mit einer neuen Sprache und hast ein kleines Kind an deiner Seite. Wie kriegt man das zusammen?
Es verlangt viel Organisation und viel Disziplin. Es waren auch Zeiten, mein Mann war sehr, sehr viel unterwegs in der ganzen Welt.
Was macht dein
Welt.
Mann, wenn ich fragen darf?
Damals war er bei Degussa im Bereich Additives, Feed Additives, also unterschiedliche Chemikalien, die weltweit verkauft wurden und war sehr viel unterwegs. Also manchmal habe ich mich wirklich wie eine alleinziehende Mutter gefühlt, die auch noch arbeitet. Ja, es waren manchmal musste ich mich richtig motivieren, weil sehr viel zu organisieren. Ich musste mich auf viele Menschen oder auch auf den Arbeitgeber verlassen, dass sie alle mitmachen. Auf das Kind auch, auf meine Tochter, dass sie auch sich wohlfühlt. Das war mir sehr wichtig. Und ich weiß noch, wie ich mir mehrfach gesagt habe mir selbst, hey, warte mal ab, deine Zeit wird noch kommen, es ist alles gut, das musst du jetzt einstecken, deine Zeit kommt noch.
So einfach ist das manchmal. Suggestion dann.
Es ist einfach jetzt, nach 20 Jahren und nachdem ich sehe, was alles möglich ist. Aber in dem Moment war das natürlich nicht einfach. Das war alles andere als einfach. Aber ich bin jemand, der gerne viele und herausfordernde Ziele hat. Bin ja auch keine, in dem Sinne, Tradwife. Das würde mich wirklich killen. Das ist nicht meine Welt. Ich brauche beides. Ich wollte immer beides haben. Ich wollte Familie, ich wollte Kinder und ich wollte auch guten Job. Und das habe ich versucht zu erreichen.
Hast du manchmal das Gefühl, dass Frauen härter arbeiten müssen, um Erfolg zu haben?
Gerade wenn Ambition im Spiel ist, ne? wenn jetzt aber positiv gemeint eine Frau Karriere machen möchte, einfach weiterkommen möchte, dann ja. Es ist tatsächlich, ist die Familienorganisation oder war das damals, als ich so jung war, war das mehr auf meinem Tisch oder meine Aufgabe, dazu noch arbeiten. Deshalb aus meiner Sicht sage ich ja, es ist so. Gerade wenn Ambition im Spiel ist.
Dann würde mich jetzt wirklich mal die Frage interessieren, wenn man so viel unter Druck auch steht und sich selber auch unter Druck ebenso setzt, braucht man einen Ausgleich. Was ist dein Ausgleich? Kannst du den uns verraten?
Also ich habe mir Ausgleich gesucht, etwas, was mich schon sehr, sehr lange begleitet. Ja. Ich habe mich mit 8 Jahren entschieden, heimlich anfangen, Klavier zu spielen. Das wussten meine Eltern nicht. Ich habe das zwar vorgeschlagen bei einem Abend, aber das war sehr schnell zerschmettert nach dem Motto, ja, sehr teuer und dann verlierst du nach ein paar Monaten das Interesse und haben wir ganz eindeutig mehr zu spüren gegeben, dass sie das nicht unterstützen werden. Vielleicht das war einer der Vorteile des Sozialismus damals. Die Musikschule war relativ günstig und ich habe alle meine Großeltern gebeten, dass sie mir ein bisschen Spende geben. Ich habe natürlich nicht gesagt, wofür. Und habe mir tatsächlich ein Jahr Musikschule bezahlt. Und ich hatte ja kein Klavier zu Hause. Und dann hat mein Lehrer, und da hatte ich auch wieder unglaublich viel Glück, dass ich ihn getroffen habe, erlaubt, nach der Musikstunde noch mal länger zu bleiben, zu üben. Er hat auch sehr, sehr viel Zeit mit mir verbringt, manchmal auch am Samstag, wo wir da gesessen haben. Und ich habe, natürlich hat er mir gesagt, das reicht nicht, du musst täglich üben. Und dann habe ich mir einfach mal aus dem Papier so eine Klaviatur gebastelt und hat auf dem Papier zu Hause ganz heimlich gespielt. Ja, aber dieses Geheimnis war relativ schnell vorbei. Nach ungefähr 6-7 Monaten hat der Lehrer meinen Eltern einen Brief geschickt und gesagt, meine Güte, kauft ihrer Tochter endlich mal ein Klavier. Sie ist sehr talentiert, sie sollte das weitermachen. Und meine Mutter ist wie vor dem Himmel gefallen, sagte, was für ein Klavier. Und dann kam das alles raus. Aber Klavier begleitet mich bis heute. Und du hast gefragt, Ausgleich? Das ist mein Ausgleich bis heute tatsächlich. Also,
das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wie lange hast du denn das gemacht?
Also richtig Ausbildung, ja. Also so 10 Jahre, von 8 bis 18. Ich hatte tatsächlich, als ich 14, 15 Jahre alt war, die Möglichkeit bekommen, auch professionell zu studieren, Klavier, also an einem Konservatorium. Die wollten mich unbedingt haben, ich habe mich aber am Ende dagegen entschieden. Und aus heutiger Sicht sage ich, das ist auch gut so.
Wurdest du richtig vor eine Entscheidung da gestellt, Musik oder mach was anderes?
Ja, absolut. Das war mein Klavierlehrer hat tatsächlich auch, er hat sich das wirklich gewünscht. Er hat gesagt, du hast viel Potenzial, du kannst viel erreichen, mach das. Meine Eltern haben das sehr, sehr charmant gemacht. Die haben mir gesagt, naja, du hast dich schon mal am Anfang ohne uns entschieden, dass du Klavier machen möchtest. Was erwartest du? Wir können dir dabei nicht wirklich helfen. Sie haben auch keine Instrumente gespielt, gar nichts. Und am Ende hat mir mein Klavierlehrer geholfen, weil er hat mich dann nach Hause geschickt und gesagt, du hast eine Woche frei, du spielst gar nichts, bitte auch nicht auf dem Klavier üben. Und du hast nur eine einzige Aufgabe und das ist, eine Frage zu beantworten. Und die Frage war, kannst du ohne Musik leben? Und nach einer Woche kam ich zurück, habe mich dahingestellt und habe gesagt, nein, ich kann ohne Musik nicht leben, aber ich kann ohne Klavier leben. Und das war die Entscheidung.
Und du trägst aber seither eben dann noch mit. Möglicherweise kann man das so zuspitzen sagen, in manchen Momenten ist es dann gut, sich abends mal hinzusetzen und was eigentlich zu spielen?
Oh ja, das ist für mich eine andere Welt. Sobald ich mich ans Klavier sitze und anfange zu spielen, es existiert drumherum gar nichts mehr. Also, und das ist auch wirklich für diesen Ausgleich notwendig, weil du tauchst in eine andere Welt, denkst du nicht an das, was du vorher gerade auf dem Tisch hast. Und das Schönste daraus ist, oder daran ist, wenn du rauskommst, hast du eine ganz andere Perspektive. Also mir hilft Musik definitiv.
Und jetzt musst du ein bisschen Lebenshilfe uns und unseren Hörerinnen und Hörern mal geben. Was sind denn die Komponisten, mit denen man besonders gut sich erholen kann?
Es sind verschiedene. Also in der klassischen Musik, also ich liebe den zweiten Klavierkonzert von Rachmaninow. Ist immer noch mein Wunsch, so ganz, ganz hinten noch irgendwie, aber ist immer noch mein Wunsch, dass ich das eines Tages tatsächlich selber schaffe, mit einem Orchester dieses Konzert zu spielen. Aber wenn ich zum Beispiel, ich arbeite ja in Hamburg, wohne in München und wenn ich nach München fliege und die Woche sehr, sehr hart war, reicht mir von Mozart das Requiem an die Ohren zu setzen und ich beruhige mich total. Jetzt könnten die Zuhörer sagen, Requiem, mein Gott, das klingt so depressiv, Aber das ist so eine Ruhe, das bringt mich wirklich ins Gleichgewicht. Aber es ist nicht nur die Klassik, ja. Also ich mag Jazz unglaublich, Rock. Also es sind viele, viele Richtungen, die von Musik, die ich hören kann. Beim Klavier ist es so, dass, oder bei der klassischen Musik, das ist etwas, was mich seit Kind sein begleitet und wo ich auch selber was spielen und kreieren kann. Und das macht Spaß.
Von dem Weg, jetzt gehen wir mal wieder zu deinem Berufsleben zurück. Du hast also dann in die Immobilienbranche gefunden über die DK oder dann über CBRE Investors. Und dann plötzlich gehst du in die Hotelbranche, also wieder ein Neuanfang dann eben dann auch. Was hat dich denn dazu bewogen, nicht auch da wieder den Weg zunächst weiterzugehen?
Da hat sich eine wunderbare Tür geöffnet. Die Tür, tatsächlich in das Hotelgeschäft zu gehen, aber primär war der Plan, so der Plan, sich um die Immobilien, die wir hatten, sich zu kümmern. Also ich war zuständig für Dachregion. Und wir hatten 240 Hotels und davon war ein Drittel im Eigentum und zwei Drittel in der Vermietung oder Anmietung. Und das war die Idee. Also erstmal CapEx-Maßnahmen durchzuführen, Mietverträge verlängern mit einem Team und so weiter. Nach zwei Wochen kam mein damaliger Chef und sagte, ja, es ist schon gut, aber deine Verantwortung erweitert sich auch um die Operative. Weil es ist nicht nur wichtig, dass eine Hülle gibt. Das Wichtige oder Wichtigste im Hotel ist auch, was da drin passiert. Und das war viel Lernen, sehr viel Lernen, zu verstehen, wie man Zimmer verkauft, wie man Pricing setzt, wie die Distribution ist, wie man Marketing tut, welche Marken wo funktionieren und wo nicht. Es war sehr viel Neues für mich. Es war sehr viel auch Arbeit mit den Hoteldirektoren und Direktorinnen. Das war übrigens mein absoluter erster Wunsch als Job. Das wollte ich immer sein, habe es nicht ganz geschafft, aber ich durfte 200 Hoteldirektoren führen. Also das ist das Naheste, was ich da hingekriegt habe. Und da habe ich gelernt, viele Sachen, die wir so in der Real Estate, in dem Real Estate Business nicht gesehen haben oder noch nicht so gespürt haben. Gerade weil wir kamen nach zwei Jahren in die Covid-Zeiten und die Hotels haben schon sehr, sehr gelitten. Und wir hatten eine große Herausforderung, überhaupt zu überleben. Und ich muss sagen, diese Leidenschaft der Leute, ja, kombiniert mit der Wille, die wollen, die sind bereit, viel auf sich zu nehmen, in diesen schwierigen Zeiten, das war etwas, was ich bis heute daraus wirklich Energie ziehe.
Was hast du aus der Zeit mitgenommen, dann auch, was möglicherweise du auch heute noch gut anwenden kannst? War das Immobiliengeschäft Erfahrungsgeschäft, aber du hast ja nochmal einen Umweg gemacht.
Es sind viele Bereiche, muss ich sagen. Also das Naheliegende natürlich ist diese Dienstleistung-Mindset. Ja, das ist nicht nur, ich muss antworten, ich muss machen. Das ist wirklich mit Leidenschaft. Und was mich auch was mir sehr gefallen hat, diese Hotelgesellschaften, diese Marken, die da sind auf dem Markt, die sind klar, es ist klar, dass die Mitarbeiter Dienstleistung machen. Aber sie verlassen sich nicht nur auf die Leidenschaft der Mitarbeiter, sondern machen auch unglaublich viele Trainings und geben den Mitarbeitern viele Instrumente, dass sie wirklich das zeigen, was sie können. Das ist eine der, also ich versuche jetzt auch in dem zum Beispiel Real Estate Management Bereich insbesondere das Thema Dienstleistung, Mindset zu Dienstleistung zu wirklich zu vertiefen. Aber es sind andere Themen, Nutzung von KI. Also wenn man 60.000 Zimmer hat und den Preis grundsätzlich in, ich weiß nicht, Stundentakt ändert, das kann kein Mensch machen. Dass die Hilfe von KI die Preise für die nächsten 400 Tage prognostiziert, das ist etwas, wovon wir lernen können. Oder aber auch, wie führt man Mitarbeiter? Wie führt man die Hotels? Ich habe immer meinen GMs, also der Hoteldirektoren und Direktorinnen gesagt, das Hotel ist deine Firma, das ist deine Verantwortung. Und wie diese Hoteldirektorin diese Führung der Mitarbeiter angehen, davon, denke ich mal, kann man noch viel lernen.
Du klingst auch immer noch begeistert, wenn du davon sprichst. Was hat dich dazu gebracht, dann trotzdem dich auch wieder von der Hotelbranche zu verabschieden und wieder ins klassische Real Estate-Geschäft zurückzukommen hier bei Garbe?
Ich habe tatsächlich ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen am Anfang von Covid von einer auch einer großen Asset-Management-Firma. Und wir waren auch sehr, sehr schon vertieft in vielen Gesprächen. Aber ich konnte die Firma, die Leute, die Mitarbeiter der Hotels einfach nicht verlassen. Und deshalb habe ich das zur Seite gestellt und habe einfach mal weitergekämpft in den Covid-Zeiten. Und nachdem sich diese Situation stabilisiert hat und auch die Hotels wieder gelaufen sind, war mir klar, dass ich eine neue Herausforderung suchen möchte. Und deshalb habe ich mich entschieden, dann was anderes zu suchen. Und dann bin ich tatsächlich auch bei Garbe gelandet.
Du hast immer so Entscheidungen getroffen, die das Leben halt dann eben prägen, dann mal wieder komplett gelegentlich anders machen oder fast komplett dann wiederum auch. Hast du da mittlerweile schon so einen Prozess entwickelt, wie du dann dabei vorgehst, oder ist dann doch noch ein bisschen Spontanität dabei?
Ach, das ist gar kein Prozess. Also ich habe tatsächlich, als ich das Angebot von Christopher Garbe bekommen habe, habe ich tatsächlich parallel noch ein anderes Angebot gehabt und hat mich auch sehr gereizt. Und die zwei Angebote waren wirklich absolut gleich und ich konnte mich gar nicht entscheiden und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich meinen Coach angerufen, der mittlerweile ein guter Freund geworden ist, ein Sparringpartner, und habe gesagt, was soll ich tun? Und er sagte mir, es ist relativ einfach. Beantwortest dir nur eine Frage und das ist, könntest du dir vorstellen, nach diesem Gespräch, sich mit den Herren für 4 Stunden in ein Auto hinzusetzen und dann 400 Kilometer zu fahren und weiter zu debattieren. Und ich wüsste sofort, für wen ich mich entscheide.
So geht das dann manchmal. Das klingt alles sehr positiv, was du uns hier sehr erzählst. Du bist also ein sehr positiver Mensch. Jetzt versuche ich dich doch mal ein bisschen zu locken, indem ich sage, gibt es auch etwas, was dich total nervt?
Ach, mich nerven viele Sachen. Mich nervt, wenn Leute meckern, wenn sie einfach mal nur meckern, ohne was zu machen. Mich wirklich nervt, wenn Leute unzuverlässig sind. Ja, also egal, ob das um Zeit geht oder um Erledigung einer Aufgabe, wenn ich mich nicht verlassen kann. Und was mich sehr nervt, wenn Leute viel trommeln, ohne dass dahinter was ist. Also das nervt mich wirklich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Ich merke es auch. Also ich habe eine Erwartungshaltung an mich, die ich dann einfach mal auf andere kapriziere. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen dann zu ungeduldig, auch gelegentlich, ja, aber ist halt so.
Genau, so sehe ich das. Genau, also das nervt mich, ja. Also ich bin aber auch mittlerweile deutlich gelassener, als es vor 10, 20 Jahren war. Damals habe ich mich vielleicht aufgeregt, heute schmunzle ich ein bisschen und sage ich mir, Gott, wahrscheinlich geht das nicht anders.
Aber dann kommen wir zu der Frage, also die so ein bisschen wie der gemeinsame Nenner unter deinem Werdegang ist, beruflich wie privat. Erzähl vielleicht hier am Ende nochmal ein bisschen was über den Antrieb, den du hast. Was so die Momente sind, wo du sagst, also ich gehe nicht in die Komfortzone zurück, ich probiere dieses und ich probiere jenes aus. Ist das wirklich einfach nur Neugier oder was geht da in dir vor?
Sicherlich ist ein bisschen Neugier dabei. Neugierig zu sein und nie aufgeben, das sind so zwei wichtige Regeln, die ich habe. Aber ich glaube, ich bin extrem zielorientiert. Zielorientiert, ergebnisorientiert. Vielleicht ist das auch die Leistung, die wir immer bringen müssten oder sollten als Kinder. Ich habe schon mal von meinem Großvater erzählt, bei ihm habe ich zum Beispiel auch Schach spielen gelernt und er hatte immer Anforderungen an uns als Kinder und das begleitet mich weiterhin und deshalb, ich will, was mich reizt, ist, wenn ich Möglichkeit bekomme zu gestalten, die Freiheit zu gestalten, zu verändern und wenn ich sehe, dass ich nicht alleine bin, sondern dass mit mir auch viele Leute mitkommen und dass wir am Ende sagen können, hey, das haben wir geschafft, das haben wir gemacht, das haben wir verändert. Und das ist ein super, super schönes Gefühl.
gibt ja immer so zwei Führungswege, die man nehmen kann. Führung funktioniert entweder über Leidensdruck oder über Begeisterung. Ich glaube, da wissen wir jetzt, in welcher Gruppe du unterwegs bist.
Ja, ich hoffe, dass es die zweite Gruppe ist, Begeisterung. Also ich, was mich auch sehr begeistert, wenn ich sehe, wie sich Mitarbeiter entwickeln. Wie sie, ich habe einmal von meinem einem Chef in meinem Werdegang gehört, nicht befehlen, sondern bewegen. Und das ist auch eine schöne Vorgehensweise, wenn man sagt, okay, manchmal muss man Ansage machen, das ist klar. Als Chef, als Manager musst du harte Entscheidungen treffen. Aber was du machen musst, ist die Betroffenen zu Beteiligten zu machen und zu schaffen, dass das Team, mit dem du arbeitest, tatsächlich auch bewegt in deiner Richtung.
Da schließe ich mir eine Frage an. Hast du eigentlich Vorbilder? Möglicherweise, ich habe das von deinem Opa erzählt, von Menschen, die dich eben prägen. Aber hast du auch ein richtiges Vorbild?
Ich würde nicht sagen, dass ich eine Person habe als Vorbild. Also das nicht. Ich habe viele Personen im Leben kennenlernen dürfen, die mich beeindruckt haben, die ich vielleicht bewundere, die mich inspiriert haben. Ob das
sag mal ein Beispiel. Mhm.
Ja, du hast schon genannt, also das war zum Beispiel mein Großvater oder mein Coach oder auch, ich muss sagen, ich habe mir immer gewünscht, das wird nicht mehr passieren, das ist jetzt vorbei, aber ich habe mir immer gewünscht, zum Beispiel die Angela Merkel eine Woche zu begleiten. Und da ging es gar nicht darum, was sie tut. Es sind viele Sachverhalte, wo ich nicht einverstanden bin mit ihren Entscheidungen oder den Wegen, die sie gegangen ist, aber wie sie es gemacht hat. Also das hätte ich mir wirklich gewünscht, zu schauen, wie diese Frau eine Woche, was sie erlebt, was sie macht, wie sie das schafft. Also mich beeindrucken viele Menschen. Ja. Mich beeindrucken Leute, die wirklich nach einer Innovation suchen. Und Innovation heißt nicht, was ganz Neues zu machen, sondern etwas Besseres zu machen als das, was vorher war. Ich mache wieder ein Beispiel aus dem Hotelgeschäft. Motel One kennt jeder hier. Der Dieter Müller war ja bei einer großen Hotelgesellschaft als ein Manager und als er gesehen hat, er kommt da nicht weiter, hat er sich selbstständig gemacht und sieh mal da, hat er eine riesen Firma aufgebaut mit einem Produkt, was unglaublich innovativ ist. Also er hat das Bestehende viel, viel besser gemacht und das beeindruckt. Solche Beispiele beeindrucken mich. Ich versuche mich daran zu orientieren und auch in allem, was ich tue, einfach mal das Beste rauszuholen.
Abgucken ist dann immer erlaubt, würde ich mal so sagen.
Richtig.
Ich habe mal gehört, dass man sich so am Ende des Berufslebens unbedingt so eine Frage stellen sollte. Ne? Was hat dieser Beruf aus mir als Mensch gemacht? Kannst du diese Frage für dich schon beantworten?
Auf gar keinen Fall. Ich bin noch nicht am Ende des Berufslebens. Ich freue mich noch auf viele Herausforderungen. Ich habe viel erleben dürfen. Ich hatte viele, bei mir haben sich viele Türen geöffnet. Ich durfte wirklich mich ausprobieren. Das verlangt Mut, das verlangt auch Bereitschaft, sich zu verändern. Und ich hoffe noch, dass ich sehr viel schaffen kann. Also wenn ich mit jedem Schritt schaffe, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich helfe, egal ob Menschen oder Firmen, was Besseres einzuführen, was Besseres zu machen, macht mich das sehr glücklich.
Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die erste Ausgabe des Vordenker-Podcasts von Gabe. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es bitte weiter. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke, liebe Andrea, dass du im Hotel Tortue bei uns vorbeigekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung
nochmal. Ein großes Dankeschön auch an das Team, das diesen Podcast möglich gemacht hat. Wir hören uns in einem Monat wieder und bis dahin eine gute Zeit.